Meine Aufgabe ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Kinder sicher angenommen und kompetent fühlen können.
Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast Besondere Kinder. Schön, dass du da bist. Ich bin Tamara und das ist ein Ort für Austausch, Perspektivwechsel und Inspiration für ein freies und glückliches, erfülltes Leben mit unseren besonderen Kindern. Und heute spreche ich mit Kerstin Lang aus dem Odenwald. Kerstin ist holistische Ergotherapeutin, sie arbeitet Natur, Wildnis und tierverbunden. Kerstin ist auch Mama von einem 8-jährigen Sohn mit PDA-Autismus. Liebe Kerstin, ich liebe deinen Ansatz. Wir folgen uns auf Instagram schon seit einer Weile, wir kommen immer wieder in Austausch und ich glaube, wir denken sehr ähnlich über PDA. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass mein Sohn sich bei dir sehr wohl fühlen würde. Kannst du uns bitte noch mehr zu deinem Ansatz erzählen?
Ja, liebe Tamara, erstmal vielen Dank für deine Worte, die bedeuten mir viel. Ich sehe das genauso. Ich mag den Austausch und deine Sichtweise sehr. Und ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Vielen, vielen Dank erst nochmal dafür. Genau, also du hast ja schon...
Danke, dass du hier bist.
Sehr gerne. Genau, du hast ja schon ein bisschen was über mich gesagt. Ich bin seit jetzt 20 Jahren Ergotherapeutin und habe schon immer so ein bisschen out of the box gedacht und so ein bisschen auch unkonventionelle Wege von Anfang an gesucht tatsächlich und habe auch meine allererste Stelle als Ergotherapeutin oder zumindest die Stelle in der Pädiatrie ja auf ein bisschen ungewöhnliche Art und Weise gehabt, nämlich in einem Kindergarten. Ich war festangestellt als IKraft für fast 10 Jahre und das war damals schon so ein besonderes Modell, weil es ja in Deutschland nicht üblich ist, dass Therapeutinnen zum pädagogischen Team gehören. Und das war eine total wichtige und entscheidende Zeit für mich, weil ich da Jungen begleiten durfte, der mich sehr dazu gebracht hat, nochmal Wege neu zu denken. Also das ist so vielleicht so ein bisschen als Hintergrund. Mittlerweile habe ich eine eigene Praxis, arbeite sozusagen auf Rezept und habe eben diesen Natur-, Wildnis- und tierverbundenen Ansatz. Den habe ich auch schon sehr lange, also das habe ich auch schon im Kindergarten so umgesetzt. Ich war mit den Kindern eigentlich immer irgendwie unterwegs in Feld, Wald und Wiese und auch relativ bald dann in Begleitung meiner Hunde.
Und was gibt uns die Natur, was wir in einem geschlossenen Raum nicht haben?
Es ist so, dass ich mich selbst sehr viel wohler draußen fühle als in einem Raum. Wobei es natürlich auch ein bisschen Luxus ist, sozusagen, dass ich beides habe. Also ich habe natürlich auch Praxisräume, die aber auch ganz viel Natürliches aufgreifen. Dazu kann ich ja vielleicht auch später nochmal was sagen. Am liebsten bin ich draußen, weil wir zum Beispiel eine andere Form der Geräuschverarbeitung haben. Also im Raum, gerade im Kindergarten, wenn ich da nochmal Bezug drauf nehmen darf, ist es laut, es gibt total viele Geräusche, die zu verarbeiten sind. Und das war eigentlich mit so ein Hauptgrund, weshalb ich mit den Kindern viel draußen war und eben auch direkt in der Natur, weil da sind wir zum einen mit natürlichen Geräuschen konfrontiert, die wir häufig leichter verarbeiten. Und wenn man mit einer Gruppe im Wald ist, dann ist die Geräuschbelastung durch das Gewusel der Kinder kaum spürbar oder kaum hörbar. Mhm. Und das macht ganz, ganz viel mit dem Wohlbefinden aus. Also wir fühlen uns, oder viele Menschen fühlen sich deutlich wohler unter freiem Himmel. Das ist noch so ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den ich im Laufe der Zeit kennenlernen durfte, den mir auch immer wieder Kinder entweder durch ihr Verhalten gezeigt oder tatsächlich auch wirklich ausgesprochen haben, ist diese grenzenlose Freiheit. Also wirklich keinen Zaun oder keine Wände um sich zu haben, sondern wirklich frei sich in der Natur bewegen zu können. Und wir haben natürlich hier, ich lebe sehr ländlich, wir haben die Möglichkeiten dazu. Wir sind in der Regel sehr schnell in Feld, Wald oder Wiese und ich nutze das einfach.
Ja, also das ist mir auch sofort eingefallen. Also ich fühle mich in der Natur draußen auch viel freier. Und das sehe ich an meinem Sohn auch mit PDA sofort, dass er sich tatsächlich in der Natur, in einer natürlichen Umgebung, wir suchen auch schon Spielplätze, die so in der Mitte der Natur sind oder so, wo viele Bäume sind, uns aus, weil ich dann sehe, dass er viel besser klarkommt, dass er sich auch selbst irgendwie mit zwei Ästen beschäftigen kann. Also er fängt dann an, mit Ästen zu trommeln und dazu zu singen und tanzen, klettert Bäume und oder setzt sich einfach auf den Boden und beschäftigt sich da mit Sand und Gras und ist in seinen Gedanken dann. Also in einem geschlossenen Raum jetzt zu Hause bei uns beschäftigt er sich gar nicht so leicht und wird auch viel schneller frustriert und weiß gar nicht, was mit sich anzufangen.
Ja, die Regulation findet draußen viel leichter statt. Wenn ich mit Kindern im Raum starte, was wir durchaus machen, es gibt Kinder, die sagen, oh, wir wollen erstmal drin spielen, dann merke ich aber schon nach kurzer Zeit oder... Ja, also ich habe eine Stunde Zeit mit den Kindern, da muss ich natürlich viel reinpacken. Aber wenn ich dann merke, oh je, also es würde, glaube ich, gut tun, wir würden jetzt rausgehen, dann mache ich das auch. Und dann sind die Kinder in der Regel sehr viel schneller wieder in einem regulierteren Zustand, ausgeglichener, kommen wieder in Kontakt miteinander und finden auch ein Spiel, genauso wie du es gerade beschrieben hast, ja.
Mhm. Und wie gehst du dann mit Sonnenstrahl? Das kann auch mal manchmal zu viel werden oder Kälte und Wärme aus?
Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also es ist so, die Natur ist vielleicht grundsätzlich erstmal nicht als Allheilmittel zu sehen. Es gibt Kinder, die sehen in der Natur berechtigterweise viele Gefahren. Also jetzt im Frühjahr zum Beispiel Zecken oder ja, dieses wechselhafte Wetter, das wir im April hatten. Das kann für Kinder auch eine Herausforderung sein. Und eigentlich ist es so, dass wir in der Ergotherapie so einen Grundsatz haben, dass wir die genau richtige Herausforderung für die Kinder anbieten sollen. Jetzt habe ich aber, wenn wir in der Natur, in der Wildnis sind, echte Herausforderungen, also die sogenannten Real-Life-Challenges. Und die muss ich natürlich mit berücksichtigen. Also wenn mir ein Kind sagt, es hat Angst vor Brennnesseln oder Dornen, dann nehme ich das ernst. Es ist aber so, und darin liegt auch meine Überzeugung, dass wenn die Kinder sich vertraut machen können mit der Umgebung, wenn sie sich vertraut machen können mit verschiedenem Wetter, wenn sie wissen, sie haben dafür eine Lösung, wir können uns unterstellen, wir können reingehen, wir können Feuer machen, dann erlebe ich es, und davon bin ich auch überzeugt, als wirklich sehr, sehr wichtigen Therapieeffekt. Nämlich, dass es Lösungen gibt für Herausforderungen und dass ich und mein Körper mich auch anpassen können. Dass wir merken, oh, okay, wenn ich jetzt in eine Brennnessel gefasst habe, dann ist das ein Schmerz. Der bleibt aber nicht für immer und ich komme letztendlich lebend aus der Situation raus.
Und es ist ja auch sehr wichtig, die Kinder wirklich ernst zu nehmen.
Immer. Am Montag, ein Kind, den ich bisher immer im Kindergarten getroffen habe, der war am Montag zum ersten Mal hier bei mir in der Praxis und der war, glaube ich, ziemlich entsetzt. Also der hat dann irgendwie auch sowas gesagt, wieso wohnst du nicht normal? Also man hat gemerkt, er ist so mit dieser ganzen Wildnis und ach, den Hagebutten, die da so über dem Weg hängen und Himbeeren und was auch immer, ziemlich überfordert. Und da würde ich jetzt nie sagen, ach komm, ist doch total schön hier und Natur ist was Tolles und stell dich nicht so an, ja, oder ist doch gar nicht so schlimm, sondern ich habe es natürlich angenommen und aufgegriffen, habe gesagt, ja, gell, das ist hier schon alles ganz schön wild und ich nehme mal den Ast hier zur Seite, dass du da gut durchlaufen kannst. Und mit dieser, also wenn man den Kindern so begegnet und wenn man ihnen dann auch vorlebt und zeigt und auch, das ist auch dieser Riesenvorteil der Gruppe, da gibt es immer Kinder, die haben damit überhaupt gar kein Problem oder finden es eben sogar richtig toll und gehen da total drin auf, dann sehen die Kinder, die da vielleicht noch eine Unsicherheit haben oder sogar Ängste und Sorgen, dass ja, sie noch mal so ein bisschen überdenken und tatsächlich auch überfühlen können, ob das wirklich alles so voller Gefahren ist oder ob es vielleicht doch irgendwie auch schön ist.
Mhm. Und du arbeitest auch mit Hunden. Ihr habt 4 Therapiehunde oder Assistenzhunde?
Ja, genau. Also ich nenne sie Therapiebegleithunde. Ich spreche ja auch, wie du gesagt hast, von der tierverbundenen Therapie und nicht von der tiergestützten Therapie, um meine Hunde auch dadurch so ein bisschen zu entlasten. Meine Hunde sind hier mit dabei und wir sind ein Team, aber sie müssen nichts, ja.
Wie können sie denn die Therapie unterstützen?
Also sie sind der beste Freund des Menschen, das haben sie natürlicherweise inne. Die Geschichte vom Wolf zum Hund, die hat hier bei mir in der Arbeit einen total hohen Stellenwert und die Kinder finden das super spannend, sich damit auseinanderzusetzen, wieso der Hund so ein toller Partner ist. Die Hunde sind Sozialpartner und für manche Kinder der erste Sozialpartner, mit dem eine gelingende Beziehung klappt. Also wenn es mit anderen Kindern oder anderen Menschen generell noch schwierig ist, dann kann es sein, dass man zum ersten Mal im Hund einen Freund sieht.
Warum?
Weil Hunde nicht sprechen. Das ist so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, ach, wir leben ja in einer Zeit, wo viel, viel gesprochen wird und ganz viel über den Kopf und über kognitive Ansätze versucht wird, ja, zu lernen, zu verändern, Kinder zu beeinflussen. Und das macht ein Hund nicht. Ein Hund ist da und ein Hund, ja, bietet sich an, etwas mit einem zu machen, ohne dabei zu sagen, du musst aber oder du musst es auf die und die Art und Weise machen und was, du bist bist neurodivergent, das ist einem Hund alles egal.
Mhm, klar. Und sie sagen uns auch nicht, so, wir sollen das anders machen oder sie kritisieren nicht, sie korrigieren uns nicht. Und sie sind einfach nur froh, wenn wir mit ihnen spielen,
oder? Ja, genau. Und sie sind einfach auch nicht nachtragend, ja. Also das ist auch sowas. Also das passiert ja auch, ja, dass Kinder sich auch, oder Jugendliche, aber auch mit Jugendlichen, sich den Hunden gegenüber mal irgendwie so verhalten, wie der Hund das jetzt vielleicht, sagen wir, unangenehm oder da eine Überforderung drin erlebt. Ne? Was will der Mensch jetzt eigentlich gerade von mir? Ich bin hier jetzt gerade auch verunsichert. Das zeigen Hunde ja durchaus. Aber in dem Moment, wo der Mensch dann sein Verhalten ändert, einen Schritt zurückgeht, dem Hund wieder Platz gibt, eine klare Anweisung gibt oder wie auch immer, ist der Hund sofort wieder da. Der Hund reagiert ja prompt auf das veränderte Verhalten und da muss ich nicht stundenlang drüber reden oder vielleicht irgendwie sogar noch sagen, oh, ja, aber vorhin, ne, hast du dich irgendwie richtig blöd verhalten. Das tut ein Hund nicht.
Sie sind so, wie sie sind. Oder? Sie können nicht maskieren, sie sind sehr ehrlich.
Sie sind ehrlich, ja. Und sie sind in ihrer Art total verlässlich. Ja. Und bei den Hunden geht es um Grundbedürfnisse. Es geht um Fressen, ganz, ganz viel natürlich. Ja. Die Hunde werden viel gefüttert. Das hat aber bei mir eben wirklich den Charakter des Fütterns. Also wir teilen unser Essen, wenn wir am Lagerfeuer sind mit den Hunden. So sind wir auch ursprünglich ja zum Hund gekommen. Ich arbeite nicht mit Futter als Belohnung oder nicht ausschließlich, sondern wirklich als Deckung des Grundbedürfnisses. Ich sage auch nicht, der Hund bekommt ein Leckerli, sondern der Hund bekommt ein Futterstück. Und wir bekommen dadurch eine ganz, ganz natürliche Art und Weise, mit dem Hund umzugehen. Und das kommt insbesondere autistischen Menschen und PDA-Lern sehr entgegen. Die schätzen das einfach wirklich sehr.
Ja, das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen. Und was ist denn das Ziel oder was können die Ziele der Therapie sein?
Es geht bei mir sehr häufig, kommen Kinder, weil sie Schwierigkeiten im Sozialverhalten haben, weil sie vielleicht viele Emotionen haben, die sie irgendwie irgendwo verarbeiten müssen. Oft ist Schule oder Kindergarten jemand, der die Kinder schickt. Und die Ziele sind dann vielfältig. Also in der Regel geht es aber wirklich um ein Miteinander, um das Kennenlernen von sozialer Interaktion, Erprobung dabei. Also das ist auch nochmal so ein Aspekt, wenn ich sage, wir arbeiten mit den Hunden und das klappt auch in der Regel gut, ja. Lernen die Kinder, dürfen die Kinder hier trotzdem lernen, wie geht das eigentlich, ja. Sehr wichtiges Therapieziel ist die Wahrnehmungsverarbeitung und da wirklich ein Gefühl für sich selbst zu bekommen. Also Körpereigenwahrnehmung, die eigenen sensorischen Bedürfnisse kennenzulernen und zu wissen, was mag ich, ne? Mag ich die Kälte, mag ich die Wärme, würde es mir gut tun, in der Schule mal einzufordern, frische Luft in den Klassenraum zu lassen. Wie kann ich am besten lernen? Bin ich der visuelle Lerntyp? Kann ich gut über auditiv fürs Lernen? Ist es gut, wenn ich beim Schreiben stehen kann? Also das sind so wichtige Punkte, die dann ja auch wieder in den Alltag sozusagen mitgehen müssen. Also mein Angebot ist, dass die Kinder hier eine gute Zeit in der Natur, in der Wildnis mit den Hunden haben können. Aber der Übertrag in den Alltag muss ja trotzdem gelingen. Und Erkenntnisse, die ich aus der Beobachtung, aus dem Zusammenspiel mit den Kindern bekomme, die gebe ich ja dann auch weiter. Entweder die Eltern oder Pädagoginnen. Und das ist ein wichtiges Element. Also die Kinder, die Therapie findet eher so ein bisschen indirekt statt. Also ich lege jetzt mit den Kindern gar nicht irgendwie den Fokus auf ihre Problematiken, sondern die sind mir dann ganz oft schon klar oder werden mir ja auch kommuniziert von den Erwachsenen. Aber wir gucken einfach oder finden gemeinsam heraus, dass sie zum Beispiel eben an einem Stehpult sich viel besser konzentrieren können und länger bei einer Sache bleiben können, weil ich das einfach hier habe. Das steht hier rum und wenn Kinder das eher ansteuern, als an einen Tisch zu setzen, ich habe hier kaum Tische, dann ist das eine wichtige Erkenntnis.
Ja, sehr, sehr wichtig, finde ich auch. Es geht ja auch um Körperwahrnehmung eben und um Bedürfnisse. Was brauche ich? Wie geht es mir? Wie fühle ich mich wohler? Und sensorische Integration heißt das, oder?
Die sensorische Integrationstherapie ist ein ganz, ganz wichtiges Element meiner Arbeit. Ich habe durch die SI-Therapie unglaublich viel gelernt über mich, aber auch über die Mitmenschen und habe dafür wirklich eine sehr gute Perspektive auch nochmal für das Verständnis von Verhalten bekommen.
Und Körperwahrnehmung, denke ich, auch wirklich sehr wichtig, weil unser Körper einfach auch so weiser ist und wir eigentlich alles, alle Emotionen in unserem Körper auch lagern und auch spüren können, wenn wir in einer guten Verbindung mit unserem Körper sind, dass wir uns selbst spüren. Und
ja, das ist ein total wichtiger Aspekt meiner Arbeit. Und dadurch, dass wir draußen sind und hier zum Beispiel auch, also wir haben so einen kleinen Fluss und zu dem muss man erstmal runterlaufen und das, also da gibt es schon ganz viel Rückmeldung für den Körper, ne? Es geht viel darum, sich in der Umgebung sicher fortbewegen zu können oder die Hängematte aufzusuchen und da zu spüren, ah, okay, wenn ich hier eng in irgendetwas drin liege, dann tut mir das total gut, ja, dann fühle ich mich besser, dann geht es mir besser und ich bin besser drauf. Da ist auch wirklich ein Fokus drauf, damit die Kinder sich auch selber besser verstehen können. Und ich hatte auch am Montag wieder so ein tolles Erlebnis. Ich habe ein Kind, durfte auch zum ersten Mal dabei sein. Der kam jetzt aber auch schon in eine bestehende Gruppe, weil wir uns schon so ein bisschen kennen. Noch nicht im Therapiekontext, aber er war oft Gastkind in der Gruppe, in der Schule. Und ich konnte ihn da gut einladen, in diese bestehende Gruppe zu kommen. Und er war das erste Mal da. Und am Ende gibt es immer so ein Ritual, an dem hat er auch teilgenommen. Da sagen die Kinder, sie ziehen eine Krafttierkarte und dann sagen sie nochmal, was ihnen von dieser Einheit, von dieser Session im Kopf bleiben wird. Und wir saßen im Schneidersitz und als er an der Reihe war, ist er aufgestanden und dann dachte ich erst schon, ne, dann wäre schon so ein Impuls, oh, bleib sitzen, ja, ich kann das ja verstehen, ja, dass man erstmal so reagiert. Und dann habe ich aber einen Moment innegehalten, habe gedacht, okay, ich gucke jetzt mal, was passiert. Und dann ist er wirklich, wir waren im Raum, es hat geregnet, dann ist er im Raum umhergelaufen und hat alles, was er gemacht hat in dieser Session, nochmal benannt und hat gesagt, das wird mir im Kopf bleiben. Und hier, als ich den Mehlsack, also die haben ein tolles Spiel entwickelt, geschleppt habe, das wird mir im Kopf bleiben. Und er ist einfach umhergelaufen und hat das alles nochmal sozusagen kurz durchlebt. Und dadurch war es ihm auch möglich, das so präzise wiederzugeben. Ja, also auch wieder, es gibt so viele Kinder, die einfach durch bewegtes Lernen oder durch Bewegung, da gibt es ja unzählige Studien dazu, aber das war so ein schönes Beispiel dafür, wie gut es ihm gelungen ist, dann auch das alles zu formulieren. Und auch wieder so, auch für mich ein eindrückliches Beispiel dafür, nur zu sagen, oh, wir sitzen hier aber im Kreis, bleib doch sitzen, ja, für alle Kinder das Gleiche zur gleichen Zeit und aber kurz zu warten, ja, und zu gucken, was passiert. Und wenn es jetzt irgendwie anders oder ungünstig gelaufen wäre, ja, dann hätte ich ihn natürlich auch wieder zurückgeholt. Aber es hat keinen gestört, dass er umherläuft und was erzählt dazu, ja.
Ja, wir sind ja auch sofort ums Korrigieren und dieses Sitzen bleiben. Und ich glaube, oft fehlt uns einfach das Neugier, dass wir da einfach sagen, okay, das Kind ist jetzt aufgestanden, jetzt wart mal ab, was passiert, was macht er? Das mache ich mit meinen Kindern auch sehr oft und die machen dann auch so tolle Sachen. Ja, ich hätte sie dann vielleicht auch schon gestoppt und es wäre echt schade gewesen. Also dieses Neugier, dass die Kinder nicht irgendwie böse sind und nicht etwas irgendwie unterbrechen wollen oder weil sie wollen sich nicht irgendwie schlecht benehmen oder sie haben vielleicht einfach nur eine andere Idee und sind impulsiv und gehen der Idee nach, was aber auch okay ist. Also jetzt in dem Fall eben die Bewegung, weil manchen Kindern passt es einfach nicht, da im Kreis zu sitzen lange oder eben dann noch was dazu zu erzählen.
Ja, auf jeden Fall.
Wie du das beschrieben hast.
Und also, ja, Kreissitzen ist auch sowas, ne? Wenn ich direkt jemanden gegenüber habe, das kann schon wieder dysregulierend wirken. Ne? Das sind Sachen, die ich dann berücksichtige und die ich dann ausprobiere auch mit den Kindern, ob zum Beispiel ein Halbkreis besser wäre und sowas gebe ich dann auch mit in Kita und Schule. Und dann kommt es natürlich immer so ein bisschen drauf an, wie flexibel, und Flexibilität ist ja auch so ein bisschen das, was wir gerade angesprochen haben, wie flexibel können die Erwachsenen sein und wie viel Zeit und Raum geben sie dazu, um zu gucken, Mensch, vielleicht ist es ja sogar richtig gut, wenn wir Dinge anders machen. Oder das mal ausprobieren. Ja, wenn ich berate, dann sage ich auch, vielleicht ist es möglich, das mal auszuprobieren. Ja, vielleicht liege ich auch total falsch. Ja, und sie sagen, oh Gott, nee, das war jetzt überhaupt nicht förderlich, sondern war eher hinderlich. Und dann ändern sie es natürlich auch wieder. Ja.
Ja, klar. Also es kann auch mal anders sein, dass das Kind sich einfach wirklich unwohl fühlt und jetzt aufsteht. Aber in dem Fall hat es auch ein Bedürfnis oder was nicht erfüllt ist, beziehungsweise erfüllt das Kind sich in Gefahr und will da raus. Und das ist auch ein Zeichen für etwas. Genau. Also es geht hier wirklich darum, dass man die Kinder wirklich gut kennenlernt und sie in dem Alltag auch uns sonst unterstützen kann, oder?
Ja, genau, so kann man es sagen.
Und arbeitest du mit Familien, also mit den Eltern auch?
Die Familien sind grundsätzlich immer eingeladen, auch dabei zu sein. Also Sie können wirklich direkt auch an der Therapie teilnehmen, wenn Sie möchten. Entweder wirklich auch als Mitspieler oder in einer beobachtenden Funktion. Eltern nehmen das unterschiedlich wahr. Also manche Eltern entscheiden auch für sich und das finde ich auch total okay zu sagen, boah, ich nutze die Stunde für mich. Und das kann ich auch total verstehen, wenn Sie wissen, dass Ihr Kind bei mir gut aufgehoben ist. Dann gibt es die Möglichkeit, nur kurz nach der Session zu sprechen. Das ist dann aber mehr so ein Tür- und Angelgespräch. Das ist jetzt also kein wichtiges Element, sondern wirklich dann auch Zeit für Gespräche zu haben und da gemeinsam zu gucken. Also es ist total wichtig, die Familien einzubeziehen. Ich habe eine Gruppe, da, das ist ganz schön, hat sich so entwickelt, da bleiben die Mamas sind meistens da, die die Kinder bringen. Die sitzen dann zusammen rum und bestärken und bekräftigen und tauschen sich gegenseitig aus. Das ist auch schön, während die Kinder mit mir arbeiten. Und ja, dann gibt es aber auch manche Kinder, die kommen und werden gebracht und gehen dann auch wieder und der Austausch ist weniger, weil vielleicht noch keine ausreichende Vertrauensbasis da ist. Zum Beispiel muss man da an kulturelle Hintergründe denken. In manchen Kulturen ist es schwierig, das anzunehmen, ne, dass da jemand Fremdes mit den Kindern arbeitet und das kommt auch vor. Und dann gebe ich da aber auch wieder Zeit, bis die Eltern soweit sind, mir zu vertrauen und mir vielleicht das eine oder andere zu erzählen oder mit mir besprechen zu wollen. Ja, also, aber wichtig ist es total. Und was mir gerade auch in der letzten Zeit wirklich ein Anliegen ist, vielleicht auch, weil ich es eben auch als Mutter eines Kindes erlebe, wo viel von außen drauf geguckt wird und irgendwie jeder irgendwie was dazu zu sagen hat und die Familie so ein bisschen unter Beobachtung Druck. Steht und Druck, und wirklich auch die Familie und insbesondere ja auch die Mütter wieder zu bestärken, dass sie einen richtig tollen Job machen. Alleine, dass sie zu mir kommen und den Weg gegangen sind, der Diagnostik oder, es ist ja ein ärztlich zu verordnendes Heilmittel, sie müssen ja zum Arzt gehen und ein Problem benennen, zeichnet sich schon aus, tolle Eltern zu sein. Und das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig zu sagen, ich bin hier nicht irgendwie separat von euch und ich mache irgendwas mit eurem Kind und ich repariere das irgendwie für die Schule, sondern ihr seid die Experten. Und es ist mir total wichtig, was ihr zu sagen habt. Ja. Es ist zum Beispiel einem Aspekt, haben die Eltern wirklich eine große, ich nenne es jetzt mal Verantwortung, wenn die Kinder zu mir kommen und ich arbeite mit vielen neurodivergenten Kindern, vielen autistischen Kindern, auch einigen PDA-Kindern, dann kann es auch in meiner Umgebung, die ganz gut ist, sage ich mal, sein, dass die Kinder trotzdem maskieren und sich trotzdem anpassen und sich trotzdem anstrengen. Und dann ist es mir immer total wichtig, dass mir Eltern rückmelden, okay, und wie war es denn zu Hause? Und das ist auch so was, da fühlen sich Eltern mit einbezogen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, die Kinder hatten hier eine tolle Zeit, 60 Minuten lang, was ganz oft der Fall ist, und Eltern gehen dann mit den Kindern, die vielleicht doch auch mehr maskiert haben, nach Hause und der After-Effekt und der Overload kommt dann ist das was ich mit einbeziehen muss. Und da muss ich Eltern auch ernst nehmen.
Sehr wichtig, die Rückmeldung auch. Ja, also es ist auf jeden Fall ein wertschätzender Austausch.
Auf Augenhöhe, das ist mir total wichtig, ja. Weil wir leben ja in dem Moment, gerade wenn die Kinder schulpflichtig werden, ja, dann geben wir unsere Kinder ja regelrecht ab, ja. Und dann sind da Pädagogen, Pädagoginnen und irgendwelche Institutionen, die Einschätzungen über unsere Kinder machen. Und ich erlebe das auch immer wieder so, wenn ich Eltern wirklich einbeziehe und ihnen auch sage, was sie für einen tollen Job machen, die sind ja überrascht. Also das ist gar nicht so üblich mehr, weil man irgendwie das Gefühl hat, ne, ja, die Pädagogen wissen es irgendwie besser, ne, oder was, oder irgendein Arzt oder irgendein Psychologe oder sowas. Und das ist ja gar nicht der Fall.
Ja, das stimmt. Das stimmt sehr. Und du hast ja auch das Maskieren erwähnt, was auch oft einfach für alle Beteiligten schwierig macht. Also gerade bei PDA ist es ja oft so, dass sie maskieren und dass die Pädagoginnen und andere einfach nicht verstehen, was los ist zu Hause. Weil dann wird der Schuld an die Eltern geschoben und so weiter. Aber was ich dich fragen wollte, also da gibt es Kinder, die bestimmt am Anfang noch viel maskieren bei dir, weil sie es auch nicht anders gewohnt sind. Aber hast du dann auch Erfahrung damit, dass es mit der Zeit sich ändert, dass sie dann Vertrauen aufbauen und sich da mehr öffnen?
Ja, also ich glaube, ich darf das wirklich sagen, dass die Kinder sich hier nach relativ kurzer Zeit wohlfühlen und vor allen Dingen wirklich spüren, dass hier alles Raum und auch Zeit hat. Also ich habe, glaube ich, ganz am Anfang gesagt, ne, ich muss immer alles so in so 60 Minuten reinquetschen. Aber wenn zum Beispiel irgendwie ein Konflikt zum Ende der Einheit aufkommt, dann bekommt der auch nochmal Raum. Oder spätestens beim nächsten Mal wird er nochmal aufgegriffen. Und das sind, die Kinder merken das sehr schnell und spüren das auch sehr schnell. Und ich habe vor kurzem, ich habe eine junge, erwachsene autistische Klientin, die kam als Jugendliche zu mir und ist einfach geblieben. Mit der kann ich mich sehr, sehr gut austauschen auch. Und die habe ich vor kurzem auch gefragt, ob sie mir beschreiben kann, was es ausmacht, hier mit mir zu arbeiten und bei mir zu sein, weil wir viel über Maskieren sprechen. Und dann hat sie das eben auch gesagt, es ist die Atmosphäre und man hat allein auch durch die Hunde das Gefühl, dass man so sein kann, wie man ist. Und das ist mir auch wirklich ein großes, großes Anliegen, dass sich Kinder hier so angenommen fühlen und dass sie nicht verurteilt werden, sondern die Möglichkeit haben, hier zu sich zu finden, so sein zu können, wie sie möchten und da ja auch lernen können. Was gibt es für Möglichkeiten oder wie kann ich damit umgehen oder wie kann ich mit anderen in Kontakt? Ich wollte noch sagen, dass es auch meine Aufgabe ist, diese Atmosphäre zu schaffen. Und ich arbeite ja in Gruppen eben auch aus diesem Grund, also dass man, es hat viele Vorteile. Es ist aber auch so, dass ich einfach, um wirklich diese Atmosphäre zu ermöglichen, auch die Gruppenkonstellation sehr im Blick haben muss. Also mir ist es passiert, dass ich in der Vorüberlegung gedacht habe, die Jungs, die passen total gut zusammen, weil die haben alle das gleiche Thema, sind alles PDAer. Und wenn die merken, Mensch, die sind nicht alleine, ne, so mit ihrer Thematik und die haben sogar die gleichen Interessen, ne, dann finden die total gut zusammen und es wird eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und es war eine Katastrophe. Also ich kann es wirklich gar nicht anders sagen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich es gecheckt habe. Ja. Und dann ist mir klar geworden, okay, die Kinder kommen, sie haben eine niedrige Reizschwelle. Diese Energie, und das spüren die ja. Die merken dann, der ist genauso gestresst wie ich. Ja. Das ist schon mal ungut. Dann waren die Konflikte sehr schnell da, weil ja jeder irgendwie so seine Idee umsetzen wollte. Und ganz entscheidender Aspekt auch, sie haben einfach gesehen, wie sie selbst sind im anderen. Und das war für sie wirklich, glaube ich, die größte Herausforderung. Weil, und das wissen wir ja alle, ne, es geht darum, es geht nicht um nicht wollen, ne, nicht sich gut benehmen wollen oder sich gut verhalten wollen, sondern es geht ja in dem Moment wirklich darum, es nicht zu können.
Also das kann ich mir auch wirklich sehr gut vorstellen, dass eben einer Gruppe von Kindern mit PDA nicht unbedingt günstig ist, weil ja alle halt eben ihr Sagen haben wollen und halt alle Ärzte sein wollen. Und ja, das merkt man halt auch bei meinem Sohn am Spielplatz zum Beispiel, dass er dann zum Beispiel an der Rutsche da oben lange sitzt und die anderen Kinder wollen schon runter, also die stehen schon hinter ihm und er hört sie halt auf. Und dann kommt er wieder dran und das ist eine lange Schlange vor ihm und er wird halt wütend, dass er so lange warten muss. Und auch leicht aggressiv. Also,
ja, da war ganz viel Aggression in dieser Gruppe.
Und wie gehst du denn zum Beispiel mit Aggressionen um?
Also Aggression hat seinen Raum und wir gucken auch, ne, was ist der Auslöser? Jetzt diese Gruppe, die habe ich wirklich aufgelöst. Ja? Da haben wir eine andere Durchmischung gemacht. Ich hätte da so viel regulieren und koregulieren können und so viel Angebot machen können. Das schafft man in 60 Minuten nicht. Dass man für die Kinder wirklich so eine Atmosphäre schafft, dass sie da irgendwie unbedarft und unbeschwert und mit Freude spielen können. Also da habe ich wirklich die Konstellation aufgelöst, die Gruppe aufgelöst. Und das habe ich auch also kommuniziert. Ja, das war dann klar, dass wir da andere Spielpartner finden. Also grundsätzlich ist es so, dass wir zum Beispiel, also wir haben ganz, ganz viele körperlicher Ebene Möglichkeiten. Also wir machen den Hunden ganz viel nach. Wenn ich merke, okay, da kommt Stress auf oder Aggression oder wie auch immer, dann schütteln wir uns zum Beispiel oder wir gehen oder wir machen irgendwie eine schnelle Yoga-Übung, irgendwas, was schnell funktioniert. Was wir auch mit den Hunden immer machen, ist, wenn wir merken, da ist ein Hund irgendwie angespannt oder der weiß jetzt gerade gar nicht, was er machen soll, dass wir hörbar ausatmen. Und das sind alles so Körper, ich nenne es jetzt mal Übungen, die wir in erster Linie mit den Hunden sozusagen ausprobieren, total gut sehen können, wie welchen Effekt es auf die Hunde hat und dann auch immer wieder hier bei uns etablieren. Also das sind ganz viele Kinder, die gucken mich dann manchmal einfach kurz an und atmen hörbar aus. So. Und das freut mich total. Ja? Also wenn ich merke, diese Strategie helfen ihnen. Und es geht wirklich immer über die Körperebene. Es geht nie darum, oh, jetzt entspann dich doch mal oder mach dich noch mal locker oder wie auch immer. Oder auch wieder so dieses, ne, ist doch alles nicht so schlimm. Sondern wir machen es über die körperliche Ebene.
Welche andere noch besondere Herausforderungen hast du mit PDA-Kindern in der Therapie?
Also es kommt so ein bisschen drauf an, sind sie extrovertiert oder introvertiert? Ich habe beides. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit den Kindern zusammen. Deswegen fällt es mir gerade so ein bisschen schwer zu sagen. Herausforderung in dem Sinne, ich kann keine Therapieeinheiten vorplanen. Ich muss sehr flexibel sein, wenn ich die Kinder empfange, weil ich immer erst mal gucken muss, okay, in welchem Zustand in Anführungszeichen sind sie denn? Wie geht es ihnen? Kommen sie total gestresst von der Schule? Und was brauchen sie dafür? In Beziehung zu treten mit den Kindern und Jugendlichen, sich viel zurückzunehmen und einfach auch so das Vertrauen zu haben, dass man in Beziehung kommt. Und es ist schon so, dass sie einen ja auch triggern können, ja, indem sie einen provozieren, Dinge tun, von denen man eigentlich weiß, dass sie ihnen Spaß machen. Also Spaß machen, dass sie die verweigern zum Beispiel. Man braucht ein hohes Maß Einfühlungsvermögen, um zu wissen, was ist jetzt das richtige Angebot. Ja? Und dann auch wieder, wie mache ich dieses Angebot? Wie viel mache ich? Ne? So. Und wie viel halte ich mich zurück? Ich finde, das ist so, also jetzt für mich als Therapeutin so die größte Herausforderung.
Und wie sieht denn so eine Therapieeinheit bei dir aus ungefähr?
Also mir ist es total wichtig, dass die Kinder erstmal kommen und es gibt so ein paar Rituale, die sind von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich und die sind meistens entstanden. Also ich habe eine Gruppe, das sind auch alles 3 PDA auf jeden Fall. Bei dem 4. Jugendlichen spielt ADHS auch noch eine große Rolle. Und das sind 2 Mädels und 2 Jungs. Die sind sowohl extrovertiert als auch introvertiert. Und da treffen wir uns irgendwie immer erstmal hier in unserem Flur und sitzen da und jeder erzählt so ein bisschen was. Und ich nenne das so Landing. Also wir kommen erstmal wirklich an. Ich frage dann auch manchmal so, was seid ihr komplett da? Ne? Ist euer Körper da? Wiggelt mal oder irgendwie sitzt ihr gut, habt ihr einen gemütlichen Platz? Und dann überlegen wir gemeinsam, was gemacht werden soll, was sie wollen, ob sie Feuer machen wollen, ob sie einen Spaziergang machen wollen, ob die Hunde einbezogen sind, welche Hunde einbezogen sind. Also wir gucken so ein bisschen gemeinsam. Und natürlich habe ich im Hinterkopf einen 50-50-Plan und weiß, was den Kindern gut tut, weil ich sie gut kenne. Und ich mache auch Vorschläge, wenn ich merke, okay, das dauert jetzt irgendwie zu lange. Ich meine, das ist einfach wieder so die größte Herausforderung, die ich auch wirklich persönlich habe, ist, das alles in 60 Minuten ja gut unterzubekommen.
Ja, vor allem in einer Gruppe.
Genau, ja. Ja, das dauert dann schon mal eine Viertelstunde, ne, bis alle irgendwie so gesagt haben, was scheiße am Tag war oder wie es ihnen geht oder bis sie sozusagen wirklich angekommen sind, ja. Und dann machen wir was. Also wenn die Kinder zum Beispiel sagen, sie wollen gerne Feuer machen und wollen irgendwie, keine Ahnung, Marshmallows grillen oder so, dann ist schnell klar, okay, dann müssen wir losziehen, denn sonst bekommen wir kein gutes Feuer hin in der Zeit, ja. Das sind dann für die Kinder auch nachvollziehbare Argumente, ne, in die Tat zu kommen und nicht noch irgendwie zu sitzen und weiter irgendwie über alles Mögliche zu sprechen. Genau, wir organisieren dann meistens die Hunde, also wer welchen Hund nimmt und kommen dann in die eigentliche Handlung sozusagen. Und am Ende gibt es auch wieder ein Ritual, ein Abschlussritual, wo wir zusammenkommen und die gemeinsame Zeit nochmal reflektieren. Und das sieht unterschiedlich aus. Meistens können die Kinder ein Krafttier ziehen, was dann quasi bis zum nächsten Mal sie begleitet. Und das ist auch immer total spannend, weil das auch nochmal so die Möglichkeit gibt, nur wirklich zu gucken, ja, passt das Krafttier zu mir und sind das Themen, die mich bewegen. Und die Kinder können in der Regel immer sagen, was ihnen im Kopf bleiben wird. Das sind aber natürlich Kinder, die das auch können, ja, die das verbalisieren können, die da auch ihre Stärken drin haben.
Und gerade bei PDA sind Ritualen oft von Nachteil oder siehst du das anders?
Ja, also ich bin bei diesen Ritualen auch wieder sehr flexibel. Also die Kinder können sich, also ich sage zum Beispiel, sucht euch einen gemütlichen Platz. Ja, das gibt schon mal wieder Autonomie, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt nicht hier in den Kreis setzen, sondern ich kann mich auch hoch oben auf den Baum setzen. Also das ist so ein Spiel auch wieder, ne, ein Spiel, wichtiges Element bei mir. Also nicht nur so das freie Spiel, das die Kinder machen, sondern wirklich auch mit den Situationen spielerisch umzugehen und zu sagen, ich gebe ihnen so viel Freiheit, dass sie sich beispielsweise den Platz aussuchen können. Sie müssen nicht sprechen. Also die Frage ist dann immer in die Runde, möchte noch jemand zu Wort kommen? Keiner wird direkt angesprochen. Und ich erlebe das wirklich als, also dieses Abschiedsritual als sehr wertvoll. Und ich glaube, es ist auch wichtig, nochmal am Ende zusammenzukommen und nochmal runterzufahren, egal wo da der Einzelne sitzt oder steht oder wie auch immer. Und natürlich dauert es manchmal, bis sich sowas dann auch ja so einspielt, auch wieder das Spiel. Aber erfahrungsgemäß nehmen die Kinder das sehr gerne an. Und es ist sogar schon passiert, dass ich es vergessen habe und die Kinder dann sagen, hey, Mensch, wir wollen noch was sagen. Ja. Also das ist für mich natürlich dann der größte Beweis dafür, dass sie es gut finden.
Ich finde es einfach so toll, was du auch gerade gesagt hast, dass eben niemand direkt angesprochen wird. Das ist auch sehr wichtig, gerade bei PDA, glaube ich, dass man eben die Freiheit hat, etwas zu sagen oder nicht zu sagen. Und einfach nur zuhören und eben so viel Freiheit wie möglich zu erlauben im Rahmen der Ritual. Und das oft ist das für sie auch schon, glaube ich, genug, weil sie einfach mit dabei sein können, diese Gemeinsamkeit mit anderen, dieses eben in einer Gruppensituation finde ich einfach wirklich so schön, gerade für PDA-Kinder, für die es doch oft so schwer ist, Freunde zu finden, ne? und mit anderen Kindern klarzukommen. Und ich glaube, deine Rolle ist auch eben die Koregulation, die Konflikte zwischen den Kindern wie sagt man das?
Ach, vielleicht moderiere ich auch immer so, oder ich übersetze auch manchmal, ne, dass ich ihnen helfe, das Verhalten des anderen zu verstehen oder sich selbst zu verstehen. Oder ja, manchmal sage ich auch irgendwas, wie ich irgendwas erlebt habe, ne, oder wie das mal bei mir war. Oder ne, Erfahrungen sind auch ein wichtiges Element.
Was ist deine Rolle dann, also deine wichtigste Rolle bei der Therapie?
Ja, also ganz spontan würde ich jetzt sagen, eigentlich die Beobachterrolle. Also ich verstehe mich nicht als derjenige, der da jetzt irgendwie animiert oder motiviert, sondern meine Aufgabe ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich die Kinder sicher angenommen und kompetent fühlen können, mit verschiedenen Möglichkeiten, sei es Feuer machen oder Handwerk oder mit einem Hund spazieren zu gehen, diesen Raum bereit zu halten für die Kinder und immer dann für sie da zu sein, wenn es nötig ist. Ich bin für sie Ansprechpartner, ich bin für sie jemand, der Grenzen wahrt und kommuniziert. Ich bin im Team mit meinen Hunden Vorbild. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Funktion. Und das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Also welche Wirkung auch die Hunde haben. Die Hunde wirken immer mit mir im Team. Und die Kinder sehen, wie ich mit den Hunden umgehe oder auch in der Gruppe mit anderen Kindern. Und da ist die Vorbildfunktion, glaube ich, noch eine ganz, ganz wichtige. Die sehen auch, dass ich mich schüttel. Die sehen auch, dass ich sage, boah Gott, jetzt ist es hier aber gerade irgendwie echt ein bisschen laut oder anstrengend oder wie auch immer. Und dass ich dann da was verändere.
Also genau, und ich finde jetzt zum Beispiel auch bei der Therapie wirklich, du hast es schon erwähnt, das ist sehr wichtig, dass wir dann so einen sicheren Raum, sichere Beziehungen bieten. Also dass nichts von oben herab kommt, sondern auf Augenhöhe, dass man auch mitmacht, dass die Kinder sich einfach so angenommen fühlen, wie sie sind. Aber das kann, glaube ich, in einer Gruppe auch mal schwierig werden, am Anfang zum Beispiel. Oder wie findest du das jetzt bei PDA? Ist es jetzt 1:1 die beste oder in einer Gruppensetting? Oder sind halt können unterschiedliche Ziele dahinter sein?
Also wenn ich Kinder neu kennenlerne, dann ist es immer 1:1. Die Kinder lernen mich immer erstmal alleine kennen und sie lernen die Räumlichkeiten und die Umgebung hier kennen. 1:1. Ohne dass sie sich über irgendwelche schwierigen sozialen Interaktionen Gedanken machen müssen. Die Hunde werden eingeladen, wenn die Kinder das möchten. Also erstmal sind sie sozusagen mit mir und den Eltern. Und es ist auch so, dass selbst wenn sie dann schon eine Weile in der Gruppe sind, die Kinder wissen, dass sie immer auch eine 1:1-Session sozusagen bei mir buchen können. Also das ist nicht ausgeschlossen. Wenn sie zwar im Gruppensetting sind, was bei mir die Regel ist, können sie immer sagen, ich würde gerne mal was mit dir alleine machen. Und dann vereinbaren wir dazu einen Termin. Und dadurch, dass ich auch, also wir sind in der Regel zu zweit, ich habe jugendliche Helfer dabei, gibt es auch die Möglichkeit, das hatte ich jetzt gerade auch am Montag wieder, dass ich mich intensiver mit einem Jungen beschäftigt habe, während die anderen beiden Jungs mit dem jugendlichen Helfer irgendwas tun, ne? Schnitzen, die haben da Kräuter gesammelt und die klein gehackt und so, wo ich quasi gar nicht den direkten Kontakt gemacht habe. Sondern eben für dieses eine Kind, weil ich gemerkt habe, oh, der ist irgendwie heute ein bisschen verloren und der findet da gar nicht so ein Spiel mit den anderen. Und dann bin ich für denjenigen da. Quasi, eins zu eins in der Gruppe und wenn es nur zeitweise ist, das ist möglich. Das ist aber auch, da muss man einfach auch zu zweit sein.
Ja, es ist also sehr flexibel gestalten, das Ganze. Das ist, ja, das braucht die Flexibilität und deine Feinfühligkeit, das auch zu sehen, eben alle Kinder, eben diese Beobachtungsrolle zu sehen, wie es ihnen geht, was sie brauchen, wie ist das Stresslevel gerade, wo brauche ich jetzt mehr eingreifen, wo weniger. Das braucht, ich glaube, ganz viel Aufmerksamkeit, oder?
Ja, also das ist eine sehr intensive Begleitung. Und manchmal, das ist natürlich auch so ein wichtiger Aspekt, manchmal sagen Eltern, boah, wie schaffst du das? Ne? So. Und du kannst immer so adäquat reagieren. Und dann muss ich schon auch klar machen, das ist mein Job hier. Ne? Und ich mache das eine Stunde oder ich habe 3 bis 4 Sessions am Nachmittag hintereinander. Und dann mache ich das für die Zeit. Und das muss auch klar sein, ne, dass das so quasi ideale, sichere Bedingungen sind. Und es ist aber so, ich habe sehr langfristige Therapien. Also Kinder kommen oft über einen langen Zeitraum zu mir. Das heißt, wir haben eine sehr vertrauensvolle Basis. Und auch wenn ich da mal inadäquat reagiere oder auch gestresst bin oder irgendwie etwas übersehe, dann macht das aber keinen Abbruch in der Beziehung. Ne? Und das ist auch was man dann auch wieder übertragen kann und den Eltern mitgeben kann. Sie müssen nicht die ganze Zeit hier idealerweise auf ihr Kind reagieren. Ja? Es ist nur menschlich, auch den eigenen Gefühlen Raum zu geben. Wichtig ist, dass man reflektiert dabei ist. Ja? Dass man sagt, oh Gott, ja, okay, das war jetzt vielleicht irgendwie blöd. Ja? Und es tut mir auch leid.
Ja, ja, also wir sind auch mal gestresst und wir können auch nicht immer perfekt. Genau, und das finde ich, wie du sagst, also sich entschuldigen und eben sich selbst reflektieren.
Ja, manchmal sage ich dann auch, ne, dass irgendwie wir sind jetzt hier alle echt viele, ne, mit vielen, vielen Wünschen und so. Und da kommt jetzt gerade echt irgendwie Frust auf und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja. Also, dass man es einfach auch benennt und damit die Kinder ein Gefühl dafür bekommen. Auch ganz oft können sie das ja wirklich, sie spüren es, aber sie können es vielleicht gar nicht in Worte fassen. Und das ist auch was, das geht Eltern ja auch so, ne? Dass Eltern spüren, oh, okay, ne, mir reicht's jetzt, aber welche Möglichkeiten habe ich denn eigentlich oder was hat denn überhaupt dazu geführt? Ja, das ist ja auch so ganz typisch im Umgang mit autistischen Menschen oder auch PDAern, da schlagen ja Situationen von einer auf die andere Sekunde um. Mhm. Das ist, glaube ich, übrigens auch eine große Herausforderung. Also wenn das manchmal passiert und ich die Zeichen nicht gesehen habe und denke so, huch, was ist denn jetzt los? Ne? Wieso ist das Kind denn jetzt plötzlich so dysreguliert?
Ja, es kann auch sehr schnell gehen. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Magst du denn mit deinem Sohn Therapie?
Nein. Also, er hat ja auch gar keine offizielle Diagnose, weil das schwierig ist, das wissen wir. Also die PDA-Diagnose, weil wir waren zur Diagnostik, der hat er stark maskiert. Was klar ist, dass er höher begabt ist. Das ist was, ne? Das ist messbar und das hat dann irgendwie auch zumindest beim ersten Termin gut geklappt. Beim zweiten Mal war es dann schon wieder volles Underachievement und der Wert ist eigentlich gar nicht verwendbar. Ich würde mir sehr wünschen, einen Ort und ein Angebot zu haben, bei dem unser Sohn auch sein kann. Und vielleicht haben wir das jetzt gefunden. Wir hat jetzt so ein Schnuppertraining Golf gemacht. Das ist keine Therapie, aber es ist einfach auch total schwer, überhaupt irgendwas außerhalb der Familie zu finden,
ja,
wo die Kinder ja sein können. Es ist, also hier, klar, wir sind ländlich, ne, wir haben gar nicht so viele Möglichkeiten. Er ist offen und er will viel ausprobieren, aber ist einfach immer wieder enttäuscht worden. Ja. Mhm. Und also von den Gegebenheiten, von den Menschen. Und ja, vielleicht.
Es kommt sehr viel auf die Menschen an, oder?
Also total, ja, total. Und auch andere Kinder, ja. Also ich hatte das jetzt auch mit einer Mama, da sind die beiden Mädels auch PDA. und die große Tochter introvertiert, die kleine Tochter extrovertiert und die kleine, die jüngere, die bringt das so richtig zum Ausdruck. Und beide Mädels sagen, sie haben und finden keine Freunde. Und ich kann sie total verstehen, ja, weil unsere Kinder sind total ehrlich und aufrichtig und erwarten das auch von ihrem Gegenüber. Und das ist schwer zu finden. Ich finde, das ist total schwer zu finden.
Ja, und vor allem die Kinder übernehmen auch die Mustern von den Eltern. Ne? Sie dieses Autoritäre und du sollst dich jetzt so übernehmen. Und genau, und das, sie können das dann auch nicht anders, als das den anderen Kindern zu vermitteln. Ne? Aber bei PDA finde ich wirklich auch schwierig mit anderen Kindern, dass sie auch wirklich bestimmen wollen. Und das wollen halt die anderen Kinder oft nicht. Ne? So, und so ein Miteinander zu finden, wo die PDA-Kinder sich auch darauf einlassen können, dass sie eben nicht immer den Sagen haben. Ja, das ist, glaube ich, nicht so einfach. Das ist nicht unmöglich.
Da braucht es, glaube ich, einfach den Erwachsenen, ne, der das begleitet. Also es wäre zum Beispiel für unser Kind undenkbar, mittags einen Freund aus der Schule zu besuchen, ohne dass das ein Erwachsener begleitet. Mhm. Also ne, wie du sagst, die Problematik ist, sich auf den Freund einzustellen, da ab und zu geben, Frust auszuhalten und so. Aber wenn ein Freund bei uns hier ist und ne, ich kann da so ein bisschen mitgucken und kann dann vermitteln und so, dann kann das ja durchaus gelingen. Ja. Aber das ist halt auch in unserer Gesellschaft ja gar nicht so normal.
Das ist nicht normal, das ist...
Ja, die Kinder sind dann verabredet und die sollen dann frei 3 Stunden lang spielen. Also das wäre die totale Überforderung für unser Kind. Mhm. Und ja, auch für das andere Kind. Also wie soll denn das andere Kind wissen, was mein Sohn da gerade bewegt? Ja. Und deswegen bin ich immer, wenn es zu solchen, wie sagt man, Playdates kommt oder so, ich bin da immer dabei. Natürlich ziehe ich mich zurück, wenn ich sehe, okay, gut, ne, das scheint gerade ganz harmonisch ausgeglichen zu laufen. Aber ich bin da.
Ja. Man kann sich zurückziehen, aber bei meinem Sohn ist es auch so, der hat eine beste Freundin und sie, also er hat trotzdem immer, gerade treffen sie sich nicht so oft, aber früher hat er sich wirklich mit der wohlgefühlt und sie konnten immer spielen, aber am Anfang hat er wirklich viel Begleitung meinerseits gebraucht. Das hat er auch gefordert, also er hat dann mich immer quasi dazu gerufen und er war dann frustriert und man hat es sofort gemerkt, er braucht mich jetzt. Und nach einer Weile konnte ich mich zurückziehen. Gibt es noch etwas, worüber du noch sprechen möchtest zum Schluss?
Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir uns so, wie wir das jetzt gemacht haben, austauschen, dass ja, mehr Menschen offen sind für andere Wege, für den Perspektivwechsel, dass wir aber auch merken, dass wir nicht alleine sind und dass es total wichtig ist, zusammenzukommen und zu gucken, was brauchen unsere Kinder. Aber ich sage ja immer, das, was unsere Kinder so vehement und hartnäckig einfordern, tut letztendlich allen Kindern gut. Ja.
Die Herausforderung ist, das die richtigen Menschen zu finden.
Ja, auf jeden Fall. Und wir sind einfach, ich glaube, wir dürfen da aber auch sanft sein und sagen, okay, wir sind da gerade in einem Wandel. Es gibt immer mehr Kinder, die sehr deutlich zeigen, ne, was sie eigentlich bräuchten und was vielleicht im Moment eben noch nicht der Fall ist. Und dass wir uns auf diesen Weg einfach begeben und dafür offen sind zu sagen, okay, wir müssen Wege vielleicht anders beschreiten. Wir machen noch nicht alles super gut und es gibt noch viel zu tun, aber wir sind gemeinsam mit unseren Kindern da auf dem Weg. Und gleichzeitig aber auch sanft genug zu sagen, okay, die Menschen, denen das noch schwerfällt oder die das vielleicht gar nicht nachvollziehen können oder wie auch immer, ja, denen auch so zu begegnen, dass man sagt, okay, ich verstehe. Ne? Es ist nicht einfach, sich darauf einzulassen.
Ja, es geht eben immer auf einen wertschätzenden Austausch auf Augenhöhe. Also wirklich mit Lehrerinnen, mit den Psychiaterinnen, Ärzten, Psychologinnen, Therapeutinnen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht auf Augenhöhe in einen Austausch stattfindet, dass man nicht ernst genommen wird, nicht mit einbezogen wird und genau, dann kann man ja immer wechseln, finde ich.
Genau, ja. Ja, auf jeden Fall.
Liebe Kerstin, vielen Dank für diesen wertvollen Austausch heute. Ihr findet Kerstin auf Instagram unter wilde.fade. Danke, dass du dabei warst und wir bleiben ja eh im Austausch.
Ja, Tamara, vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr.
Das war der Podcast Besondere Kinder. Folgt gerne für mehr auf Instagram tamaras_perspektivwechsel. Ich freue mich auf euch.